Hallo und herzlich willkommen zu unserer 97. Folge Chef Rontaine, Staffel 5, Episode 2, Tierex-Prüfung, die wir heute besprechen. Wir sind ich und mit mir dabei sind Pascal.
Hallo.
Uwe.
Hallo, ich.
Und Christian.
Hallo.
Und das war natürlich die Stefanie.
Wie schon gesagt, im Deutschen heißt die Folge TX-Prüfung. Der englische Titel ist Threshold. Drehbuch schrieb Brad White. Regie führte Peter DeLuise. Die Audiokommentare in der Folge sind von Peter DeLuise, Christopher Judge und James Titchener. Die erste Ausstrahlung war am 6.7.2001 in den USA und am 1.5.2002 in Deutschland. Zeitrahmen bewegen wir uns immer noch 2001. Und jetzt hat Pascal noch die Zusammenfassung für uns.
Ich grätsch nur gerade dazwischen. Ich habe gerade schon wieder überlegt, wie dieser blöde Name ausgesprochen wird. Ich glaube, also ich bin froh, dass du weißt, dass das Titchener heißt.
Ich bei Gelegenheit mal irgendwie so eine Waveform auf den Arm tätowieren, die du abscannen kannst.
Also. Oder ein phonetisches Alphabet, wenn ihr das alles.
Ja, das könnte helfen. Ich habe mich gerade schon so, warte, es war nicht Titchener. Warte mal, wie hieß der nochmal? Zum Glück hast du ihn vorgestellt.
Wie gut, dass ich es weiß.
Ja.
Notiz fürs nächste Mal. Aber wir hatten ja Profis am Werk.
Aber ich habe dir letztes Mal ja auch schon ausgeholfen, von daher
ja,
kein Problem.
Ja, das ist okay, ist okay. Ja.
Genau. Heute, wir erinnern uns, haben wir Teil 3 von 3. Wir haben ja angefangen noch in der letzten Staffel. Und in der letzten Folge hatten wir gesehen, dass Tiaik zwar wiederbelebt wurde, allerdings frisch wieder zum Apophysismus oder wie auch immer diese Religion den heißen mag, bekehrt wurde. Und eine Gehirnwäsche unterzogen worden war, die dafür sorgte, dass er der Auffassung war, er wäre die letzten 4 Jahre ein Doppelagent in Diensten von Apophis gewesen, der die Tauri infiltrieren sollte. Und hier in dieser Folge setzen wir uns jetzt mit den Konsequenzen daraus auseinander. Dementsprechend, wir haben heute mal eine Clipshow, die dann doch keine ist, beziehungsweise zwar eine ist, aber die Clips sind alle neu und nicht aus vorangegangenen Episoden größtenteils. Genau. Im Nachgang der Rückkehr von SG-1 zur Erde wurde Tiaik einige Wochen eingesperrt, während das Stargate-Center-Personal damit beschäftigt war, überall Flachbildschirme statt den alten Röhrenbildschirmen einzubauen. Nachdem das jetzt abgeschlossen ist, können sich auch die wichtigen Leute wieder anderen Dingen, wie zum Beispiel Tiaiks-Fortschritten, bei der Umkehr seiner Gedankenkontrolle widmen. Glücklicherweise scheint dem Psychologen Dr. McKenzie hierbei ausnahmsweise eine erfolgreiche Behandlung geglückt zu sein. Also ich glaube, den sehen wir 5 oder 6 Mal im Laufe der Serie und 4 oder 5 Mal davon tut er so, als hätte er jetzt die perfekte Idee gehabt, um einen Patienten zu behandeln und verkackt's. Wie gesagt, hier scheint zunächst alles anders zu sein. Tiaik ist völlig genesen, das Team zieht ins nächste Abenteuer. Auf dem Ritt Richtung Sonnenuntergang schauen unsere Lieblingsentdecker und Helden noch kurz im Torraum vorbei, wo gerade Bratak angekommen ist. Auch der ist natürlich hoch erfreut, Tiaik wieder auf den Beinen zu sehen und alle sind glücklich und zufrieden. Naja, fast. Offensichtlich trügt der Schein natürlich und Bratak stellt fest, dass Tiaik lügt. Die Gehirnwäsche wirkt immer noch und er verstellt sich nur, um weiter als Doppelagent agieren zu können. Mal im Ernst, was kann Dr. McKenzie eigentlich? Bratak entnimmt ihm kurzerhand Junior. Das wird ihn zwar innerhalb weniger Tage umbringen, da ohne Junior sein Immunsystem nicht existent ist, aber auf dem Weg Richtung Tod zieht das Leben eines Jafar-Kriegers nochmal an ihm vorbei. Bratak erhofft sich davon, dass Tiaik nochmals dieselben Schlüsse aus seinem Leben zieht, die ihn ursprünglich dazu bewegt hatten, sich von Apophis loszusagen. Immerhin hat er die Methode in 137 Jahren, die er jetzt schon lebt, schon 2 Mal erfolgreich angewendet. Gut, die beiden betroffenen Jafar sind dabei gestorben, aber immerhin waren sie im Moment ihres Todes von der Gehirnwäsche befreit. Von daher beste Aussichten für Tiaik. Während also seine Gefährten an seinem Krankenbett wachen und versuchen, ihn mit logischen Argumenten davon zu überzeugen, dass nichts von dem, was er glaubt, echt ist, wird Tiaik zunehmend schwächer und durchlebt in Flashbacks Schlüsselerlebnisse seiner Zeit im Dienste von Apophis. Die ungerechte Behandlung durch seinen Gott, die Erkenntnis, dass sein Gott nicht fehlerfrei ist, als er einen langjährigen Freund dafür töten soll, dass er sich in einer aussichtslosen Kampflage zurückgezogen hatte, und das Wissen, dass Apophis auch nicht allwissend ist. Gewonnen, indem er besagten Freund verschont, ohne dass sein Herrscher davon erfährt. Die Gräueltaten, die er im Dienst der Abhofes begehen musste, sowie das Gespräch mit Bratak, als er zum Primus erhoben wird. Die beiden wissen, dass die Goa'uld keine Götter sind, sehen aber keinen Weg, sich erfolgreich gegen sie auflehnen zu können und hoffen, dank ihrer hochrangigen Position wenigstens gelegentlich unnötiges Leid verhindern zu können, indem sie den Willen Abhofes frei und kreativ interpretieren. Als Tiaek dem Tode nahe ist, durchlebt er schließlich noch einmal die Szene, als SG-1 nach Chulak kam und er sich ihnen anschloss, sowie einen Schnelldurchlauf der letzten Jahre seiner Erlebnisse mit SG-1. Ohne sich dabei von dem ihn anschreienden alten Mann stören zu lassen, als er aufwacht, entscheidet er sich erneut dafür, als freier Jafar zu leben. Diesmal glauben ihm alle sofort und er wird ohne weitere Untersuchungen oder Überlegungen wieder in den Dienst bei SG-1 aufgenommen. Und damit endet die Folge.
Und unsere beginnt.
Das ist richtig. Also wie man vielleicht schon aus meiner Zusammenfassung entnommen hat, so die ganzen Flashbacks und Hintergrundstories, die man hier in der Geschichte erfährt, sind ganz cool. Mit der Rahmenhandlung habe ich erhebliche Probleme.
Mag daran liegen, dass die Folge so ursprünglich nicht geplant gewesen war.
Aha.
Also ursprünglich war die Ansage, Tiaek muss in der ersten Folge schon gesettet werden. Also so quasi Sitcom-mäßig da Folge abgeschlossen, alle sind wieder normal.
Mhm.
Aber dann hat man gemerkt, man könnte eine sehr, sehr tolle Tiaek-Charakterfolge daraus machen. Und dann haben sie sich entschieden, diese hier zu machen. Und deswegen ist Chris Judge, glaube ich, auch bei den Audiokommentaren mit dabei, weil das halt so eine Special Occurrence ist, die sie da geplant haben.
Das ist einfach mal der Charakter mal
beleuchten können mit diesen Flashback-Szenen. Hat wahrscheinlich gerade noch Peter Williams verfügbar und gedacht, ach ja, der ist ja auch noch da, der ist zwar eigentlich tot, aber in Flashbacks lebt er ja noch, von daher können wir noch ein bisschen mit ihm arbeiten.
Ohne das ist in der Tat die T-Ike-ste T-Ike-Folge, die je in der Tatet wurde oder so.
Ein paar Tag haben wir schließlich auch schon lange nicht mehr gesehen, der kriegt jetzt ja auch ein bisschen mehr Tiefgang, muss man ja auch sagen.
Ja. Ich denke, man erkennt schon, dass diese Rahmenhandlung an der Stelle eher so ein Plot-Device ist, um eigentlich was anderes zu erzählen.
Yep.
Und der Fokus lag halt nicht da drauf. Ein Stück weit leider. Also mich hat es im Großen und Ganzen im Laufe der Folge wenig gestört. Also ja, sie brauchen irgendwas, um Tiaek noch mal zu befreien. Es ist natürlich so ein Klischee-Ding, dass er erstmal sagt so, nein, nein, alles ist gut. Und dann der alte Weise sagt, nein, der veräppelt euch. Und dann geht das eigentliche Thema los. Es passt für mich auch noch wunderbar rein, weil wir hier diesen kompletten mystischen Lore um die Jaffa haben, dass es dafür natürlich irgendein altes Ritual gibt. Und das ist natürlich nicht wissenschaftlich und nicht medizinisch, sondern irgendwie übersinnlich. Das ist alles okay, das passt für mich da voll rein. Für mich bricht halt der Schluss. Nachdem am Anfang der Folge Tiaek sagt, es ist alles fein und alle glauben ihm, na gut, sie haben schon ein Setup da stehen für, falls es doch nicht wahr ist, aber am Schluss sagt er nochmal, jetzt ist alles wieder gut und alle, okay, cool, lass Feierabend machen.
Ja, das ist schon arg plump.
Das ist sehr plump. Ich meine, ja, 40 Minuten sind rum und eigentlich haben wir erzählt, was wir erzählen wollen, aber das hätten sie ein bisschen, mir hätte es, glaube ich, gereicht, wenn am Schluss der Folge alle skeptisch gewesen wären und Bratak hätte ihm wieder in die Augen geblickt und hätte ihn dann umarmt, mein Freund, du bist wieder da, irgendwie sowas. Und das hätte mir gereicht, weil Bratak hat am Anfang auch erkannt, dass er sie verarscht.
Ja, ja, also
danke,
man hätte aber irgendwie nochmal Brataks magische Augen gebraucht.
Genau, oder so. dass er einfach sagt, jetzt ist alles wieder gut und sie sagen, okay, er war ja fast tot, also muss das ja jetzt geklappt haben. Mhm. Nee, schade. Also das reißt so ein bisschen die Folge ins Negative, obwohl der Rest eigentlich echt gut gemacht war.
Ich muss auch sagen, weil du jetzt gerade gesagt hast, von wegen, ja, wir haben ja diese mystischen alten Jafar-Rituale, also entschuldige mal, wenn mir einer sagt, hör mal, die Behandlungsmethode für dein Ding ist, wir verpassen dir eine Lungenentzündung und dann warten wir, bis du dran stirbst und wenn wir Glück haben, können wir dich hinterher wiederbeleben. Das ist, Entschuldigung, das ist keine Ritualbeschreibung, das ist einfach nur so, ja, wir bringen dich jetzt um und wenn wir Glück haben, bringt uns das was und wenn nicht, bist du halt tot.
Ich bin ziemlich sicher, dass es eine Dr. House-Folge gibt, wo sie auch einen umbringen, um ihn zu retten.
Also, ja, die gibt es. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche, aber die gibt es.
Wir müssen ihn töten damit, und dann wiederbeleben, damit das Herz wieder in Reihe kommt, irgendwie sowas. Ja, also das ist der zweite Haken für mich an der Folge. ja, wir vertrauen Master Bratak und wir wissen, die haben da ihre eigenen Methoden und so weiter und so fort. Aber er erzählt halt, ja, wir müssen eigentlich ihm nur die Printer entfernen, also das hat er ja dann schon gemacht. Und wir warten mal ab, bis er beinahe drauf geht und dann ist er geheilt und wenn wir Glück haben, überlebt er und alle, ja, okay, wenn mit Bratak das sagt, dann passt das schon. Und dann kommt Janet und Janet ist dann die Stimme der Vernunft und sagt, nein, das geht so nicht, ich gehe zu Hammond und ich kläre das. Und dann guckt der alte Weise ihr in die Augen und sagt, nein, dein Freund bleibt dich hier. Und sie so, okay, dann bleib ich hier. Ich habe darauf gewartet, dass er so ein Pendel rausnimmt und ihn allen vor die Augen hält. Das ist
warum nein, sagt sie, sie geht zu Hammond? Sie ist in medizinischen Angelegenheiten, sie überstimmt Hammond.
Nein, nur für Militärangehörige.
In dem Fall nicht. Und hier Tierk ist nicht mein Ettling. Der genau. Fällt nur für die Genfer Konvention. Hammond entscheidet.
Ja.
Das ist tatsächlich der Fall.
Bei Tierk
ich habe mir das
nicht
auch überlegt. Also bei allen anderen hätte Jenna entscheiden dürfen, bei Tierk nicht. Und das wusste sie auch.
Bei Daniel wäre es noch ein Streitthema gewesen, genau, aber bei Tierk ist sie halt, da ist sie, also sie hat keine Befehlsgewalt darüber.
Ja. Bei Daniel kommt es auf den aktuellen Zustand an. Ist er gerade aufgestiegen, ist er gerade wieder da.
Bei Daniel behandeln wir nicht. Bei Daniel warten wir einfach, bis er stirbt und dann wiederkommt.
Ja, der kommt eh wieder, von daher.
Ich könnte ihm jetzt diese Spritze geben, aber ihr wisst, das Zeug ist teuer, ja?
Ja.
Mal davon abgesehen, dass es an der Stelle ja auch nicht nur eine rein medizinische Überlegung ist, sondern auch eine Sicherheitsfrage. Ausnahmsweise mal.
Ja.
Also es geht ja nicht darum, so der ist jetzt irgendwie verletzt oder krank und stirbt dann, sondern es geht darum, so hey, der wird unsere ganzen Geheimnisse ausplaudern und uns bei der erstbesten Gelegenheit verraten.
Ja. Und der stellt so schon körperlich eine Gefahr dar. Das war ihnen auch sehr wichtig, das darzustellen mit diesen Fesseln, weil so diese Halsfessel hätte es ja eigentlich so de facto nicht gebraucht. Aber die hast du halt durch die ganzen Nahaufnahmen der Köpfe immer gesehen. Und dadurch wusstest du immer, hier, guck mal, Tierk, der tut uns weh. Auch wenn er nur alleine Rambo spielt, wird der wahrscheinlich sehr viel Schaden anrichten. Das wollten die uns schon sehr
wichtig. Ich frage mich gerade, ob es geholfen hätte, wenn auf die Frage, hast du das schon mal gemacht, Bratak gesagt hat, ja, einmal und das war erfolgreich und das war toll und so weiter. Also das war ja so ein Comedy-Moment, dass er sagt, ja, zweimal, die sind halt gestorben. War halt ein Gag. Wenn er an der Stelle gesagt hätte, ich habe das einmal durchgeführt, das ist schon lange her, aber ich weiß noch, wie es geht und das ist alt überliefert, dass man so eine Gehirnwäsche noch mal hin, ob es dann vielleicht ein bisschen besser funktioniert hätte, dass die anderen ihm das dann glauben. Aber er sagt noch, das habe ich zweimal gemacht und beide sind krepiert und alle sind d'accord. Come on.
Die Frage,
aber sie waren frei, als sie gestorben sind.
Ja genau.
Das ist das Wichtige bei seiner Aussage.
Man muss ja, also man kann der Air Force an der Stelle oder dem SG-Kommando an der Stelle wenigstens zugutehalten, okay, das ist irgendwie jetzt so ein Problem von irgendeiner fremden Kultur, die wir nicht ganz verstehen, wir halten uns da raus. Wir machen mal nicht das White Savior Trope, wir lassen die das alleine klären.
Nee.
Das ist jetzt aber schon ein bisschen farfetched, um es irgendwie noch gut darzustellen.
Nee, die wollten uns einfach
sonst müssen sie doch auch überall ein.
Ja, deswegen.
Versuch's jetzt noch zum dritten Mal. Die wollten uns einfach nicht erzählen, wie das Ritual durchgeführt ist, damit Tierk überhaupt die Gehirnwäsche bekommen hat. Weil das wäre die interessante Frage gewesen. Wie hat Tierk die Gehirnwäsche überhaupt bekommen?
Oh ja.
Wissen wir nicht. Dann hätte man vielleicht Bataks Ritual auch verstanden. Aber so.
Ja, im Zweifel, Apophis hat mit dem Handgerät ihm im Hirn rumgefuscht oder sowas, aber ja.
Ist ja auch egal, sie haben es uns nicht gezeigt und nicht erzählt, deswegen fällt es uns, glaube ich, auch sehr schwer zu verstehen, warum Bratak so agiert, wie er agiert. Weil,
ja.
Bei welchem psychischen Trick haben sie denn angewendet, weiß man nicht.
Und wie oft wird das eigentlich bei Jaffa durchgeführt, wenn Bratak da schon mehrfach das Problem hatte, dass er da irgendjemanden von wieder befreien musste? Gut, er ist alt, aber trotzdem. Es scheint wohl nicht so selten zu sein, dass man abtrünnige Jaffa hat. Und der, also jetzt haben wir hier ja einen, der dann als Doppelagent eingeschleust werden soll. Okay, aber haben wir denn öfter mal irgendwie Jaffa, die keinen Bock mehr auf den Gott haben und der Gott entscheidet, ich mache einen Riesenaufwand und manipuliere dich, statt dich einfach umzubringen?
Wissen wir nicht.
Man hat ja sonst das Gefühl, dass in der Folge ja auch gezeigt wird, irgendeiner zweifelt ein bisschen an Apophis, also wird er getötet.
Ich glaube, an der Stelle ist einfach wirklich der Punkt, dass sich Apophis an der Stelle davon versprochen hat, Infos über die ganzen lästigen Erdlinge rauszukriegen.
Ich meine die anderen beiden Fälle.
Nicht.
Mhm. Waren das dann auch irgendwelche Doppelagenten? Hat Apophis versucht, jemanden, ja gut, vielleicht hat er einen Jafar eines feindlichen Wa'uld manipuliert, um dort dann einen Insider zu haben. Das kann natürlich sein, ja.
Aber und wir haben ja auch ein paar andere hochentwickelte Zivilisationen gefunden, die ausgestorben waren. Mutmaßlich Gor'uld. Auch möglich. Mhm.
Ja, okay. Stimmt. Es gibt ja verschiedene Fraktionen. Es muss ja nicht irgendeiner deiner eigenen Leute gewesen sein.
Oder es war halt der Elite-Schaffer, den er noch behalten wollte.
Ja.
Wer weiß. Selten, aber möglich, obwohl bei Gor'uld.
Wenn sie diese Technologie haben. Mhm. Wäre es nicht smart gewesen von Apophis, bei seinem Primus das von vornherein zu machen und bei dem Ausbilder seiner besten Leute vielleicht auch? Warum hat er nicht Bratak einfach mal dieser Prozedur unterworfen irgendwann? Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, dass er sich keine Sorgen machen muss, dass der seinen Schülern irgendeinen Schmur erzählt.
Zu aufwendig vielleicht.
Zu arrogant.
Wir sind wieder an dem Punkt, wo die Arroganz der Götter dafür sorgt, dass sie halt dumme Entscheidungen treffen, ja. Mhm.
Damit unser SG-1-Team auch irgendeine Chance hat.
Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass also so eine Gehirnwäsche auch mit allerhärtester Folter einhergeht. Ja. Und dass das halt auch nicht jeder übersteht. Im Zweifel geht man ein Restrisiko ein, weil der alte Bratak, bevor wir den versehentlich umbringen.
Ja, aber dafür hat man ja dann den Sarkophag.
Ach so, stimmt. Wir haben sie versehentlich getötet, ist ja gar kein Problem. Habe ich vergessen. Mhm.
Yep. Try it again.
Ja. Tiax sagt ja, dass er so manipuliert wurde, das wäre der Sarkophag gewesen. War das nur so eine Throwaway-Ausrede oder steckt das in Wirklichkeit sowieso dahinter? Bring ihn 10-mal um und leb ihn wieder und dann.
Kombination. Aber das wäre ja dann bei Jack in der Baal-Folge auch Abgrund.
Ja.
Wäre ja auch.
Aber dann halt wieder, ne, ist kein Jafar.
Ist kein Jafar und Jack ist psychisch halt schon sehr stark, muss man ihm halt auch lassen.
Ja, Tier geht's aber jetzt auch nicht viel hinter dran.
Ja, er hat keine Love, also Jack hat keine Love im Bauch, die man manipulieren kann. Nee,
das nicht.
Ich meine ja nur. Aber gut.
Ich habe mir für den Anfang der Folge vor allem hingeschrieben. Also das muss ich schon sagen. Sie wollten in den ersten Szenen für die Zuschauenden keinen Hehl draus machen, dass hier irgendwas nicht stimmt, oder? Also nee, wir sollten nicht glauben, dass Tiag sich sofort bekehrt hat. Weil die Folge geht los und ist alles wieder gut. Naja, das ist ein Sitcom-Opening, aber kein Stargate-Opening. Er verhält sich sehr verdächtig. Also seine Aussagen, es ist ja alles, sein Blick, das ist ja alles sehr künstlich. Das merkt man ja schon.
Mhm. Und dann die hochgezogene Augenbraue, die verrät alles.
Ja. Genau. Also ich hab gedacht, das ist natürlich zu schnell, zu einfach. Das kann so nicht sein. Und dann haben sie ja das Setup auf dem Flur, wo dann schon Leute parat stehen, um ihn aufzuhalten. Also sie haben ja damit gerechnet, dass das eventuell ja?
Ja. Ein Stein ist ab uns abhanden gekommen.
Okay.
Hört man mich nochmal?
Man hört dich, ja.
Schön, dass es dieses Mal dein...
Wir haben technische Probleme. Also unser plötzliches Aufhören gerade war, weil Stefanie uns ein Handy in die Kamera gehalten hat, weil Pascal geschrieben hat, dass er gerade nicht mehr verbunden ist.
Und das sagt Uwe gerade nur, damit das nicht schneiden muss.
Genau, das habe ich jetzt in der Tonspur erklärt, damit ich da die Zuhörer einfach mitnehme, statt die Stelle mir zu merken zum Schneiden. Ich bin doch faul.
Ja. Ich wollte das auch nur kurz feststellen, nicht kritisieren.
Geschnittene Podcasts sind für Anfänger.
Stimmt.
Bist du nochmal da,
Pascal? Das hat genau gar nichts gebracht.
Okay.
Wollen wir dir Internet schicken?
Redet ihr ruhig mal weiter. Ich schaue, dass ich das hier noch irgendwie geregelt kriege.
Ja, und dann erwähnt hat drin 5 Minuten Dinge, die wir jetzt schon erwähnt haben.
Ja. Und spätestens dann kann ich es nicht mehr rausschneiden. Deswegen. Ist vorausschauend. Ja, das Setup auf dem Flur, wo sie da alle schon stehen und drauf warten, dass Tiag Rampage geht. Ich fand es sehr schön, wie sie alle die Zed Nikitals wie so ein Militär das tut, Pistole nach vorne auf Tier gerichtet, während Bratak da ganz lässig steht und die Waffe nach unten hält, weil er schießt halt schneller als sein Schatten im Zweifel. Und als Tier dann losbrüllt, zieht er halt die Setnikitil hoch, wie so ein Cowboy in so einem High Noon Setting, zieht halt hoch und schießt. Ich dachte, ja, das ist jetzt hier gerade aber auch schon so ein bisschen Duell-Anspielung.
Dabei war die Anspielung eigentlich eine ganz andere.
Ja, welche sollte es sein an der Stelle?
Also Peter DeLuise, der mal wieder sehr viele Filmreferenzen untergebracht hat, wie er das so gerne tut,
ja,
hat das als Referenz auf Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer eingebaut. Dieses Herauskommen von Tiag, und zwar in der Szene, wo man ihn im Gefängnis kennenlernt.
Ja, das passt. Mhm. Auf jeden Fall.
Dachte ich mir auch. Also ich habe es nicht sofort gesehen, aber als ich das Kommentar dann gehört habe,
ergibt total Sinn.
Ja, schon. Hätte man sehen können. Nein, aber war schon interessant. Also ja, deine Anspielung sehe ich auch. Ich weiß, was du meinst. Das war so Bratak Luke, der dann so einmal Pff macht und der Schatten reagiert erst 10 Minuten später. Aber
ungefähr so.
Der Schatten reagiert sogar so viel später, selbst dass Seth Nittikel nicht richtig auf war, als er schon geschossen hat, aber das ist ein anderes.
Ja, okay, das ist aber ich find's halt für die Charakterbeschreibung halt gut, wie die ganzen Air Force Leute halt da stehen und ganz nach Lehrbuch die Waffe halt, auch wenn es keine Pistole mit Kim und Korn ist, aber so ein Seth Nittikel halt auch nach vorne halten und einfach schussbereit sind, und ein Bratak, der halt ganz entspannt da steht, weil er genau weiß, der ist unbewaffnet und ich habe schneller die Setnikitel oben, als der 3 Schritte gemacht hat. Und er deswegen ganz lässig bleibt. Und das ist halt nicht so wie so ein Militär, der hochtrainiert ist, halt in so einer Situation dasteht, aber wie halt so ein Actionheld. Ne? Also Bratak war hier so eher die Actionheld-Figur, während die anderen halt die Bystander, die NPCs sind.
Vielleicht sollte Bratak auch die Tok'ra noch mal nachschulen.
Was das so Ziel angeht,
für Gefangene.
Für Gefangene.
Behandlung und sowas.
Allgemein. Ich würde einen Grundkurs gebrauchen, so.
Ja, nach dem, was mit Tanit. Die brauchen Hilfe. Die trauen sich nur nicht, eine Anzeige zu schalten.
Ist halt blöd. Also, wo kriegst du intergalaktische Postfächer her? Weil ihre echte Adresse können sie nicht in die Anzeige schreiben, wenn Apophis das liest.
Tok'ra@vorash.com.
Aber die müssten doch jetzt eigentlich eine dauerhafte Postweiterleitung eingerichtet haben, weil Vorash ist ja jetzt weg.
Da funktioniert der Nachsenderantrag, ist noch nicht raus.
Vor allen Dingen, wie lange ist der Nachsenderauftrag gültig? 3 Monate?
6 Monate oder sowas?
Standardmäßig ein Jahr. Mhm. Kannst du aber verlängern, kostet dann nur Geld. Mhm. Also so funktioniert hier bei der Post. Und ich gehe davon aus, die sind intergalaktische, bürokratischer Konzern, so wie sie agieren. Das passt schon.
Ja, das gibt's ja.
Sie dürfen nur keine Materiallieferungen. Also Briefe, okay. Larvenfunk auch okay. Aber Materiallieferungen sind schwierig, weil
Attacks gehen nicht.
Hatax geht nicht, weil Nachsendeantrag von Post kostet einmal für egal wie viele Briefe du kriegst, aber pro Paket musst du halt eine Gebühr pro Paket bezahlen, dass hier nachgesendet wird. Deswegen sollte man das tunlichst vermeiden, dass man das in Anspruch nimmt. Oder halt gar nicht erst mitbuchen. Filmreferenzen. Du hattest gerade ja Hannibal Lecter angesprochen. Hat von euch jemand Lasses Larry gesehen? Ich nicht.
Nein, ich auch nicht.
Das scheint ja sehr amerikanische Popkultur zu sein. Das wird immer mal wieder irgendwo referenziert.
Sagt mir aber auch nichts.
Ich habe jetzt gerade der englische, es ist, also Lass es Larry ist so eine sehr klischeehafte deutsche Übersetzung, die heißt im Englischen komplett anders. Ein Moment. Nee, hab's mir auch nicht notiert hier. Der Larry, David.
Curb your enthusiasm.
Ja, genau. Und der Staredown, also in dem Moment, wo wir gerade eben die magischen Augen von Bratak hatten, wo er ihm halt in die Augen blickt und erkennt, dass da was nicht stimmt und sich dann so in Nahaufnahme anstarren, das ist wohl ein Filmzitat aus Lass es Larry, dass ich nicht hätte erkennen können, weil ich halt, keine Ahnung, außer weil das irgendwo in popkulturellen Anspielungen vorkommt, wo man davon liest, noch nie was von dieser Serie gehört habe. Wahrscheinlich war die entweder, also es gibt einen deutschen Namen, dann lief die bestimmt irgendwann mal hier, aber ist halt auch schon älter und war wohl dann nicht so das Ding, zumindest in Deutschland. Naja. Ah, wir sind schon in Staffel 5. Das heißt, man muss uns nicht mehr...
Das hast du gut gemerkt.
Ja. Nein, was ich sagen will, man muss uns nicht mehr zeigen, dass eine Larve entnommen wird. Es reicht, wenn wir es hören. Das ist ein sehr schönes filmisches Mittel, fand ich. Also Bratak entblößt Tiaks Bauchbeutel und man sieht den Schlitz, den Kreuzschlitz da. Und dann schwenkt die Kamera weg und man hört nur noch dieses Geräusch.
Das hast du sehr schön nachgemacht.
Gell, wunderbar. Und und dann haben sie sich leider, das muss ich sagen, leider nicht einmal die Mühe gemacht, aus dem Pilotfilm diese Puppenversion von der Larve noch zu holen. Sie haben es halt eine CGI-Larve in seine Hand gelegt, die er dann hochhält. Aber genau, er zeigt halt, er hat die Larve, wir haben das Geräusch gehört. Wir wissen genau, wo er diese Larve her hat. Man muss es nicht mehr zeigen. Und das spart natürlich viel Aufwand, weil dann braucht er halt nur den aufgemalten Bauchbeutel und keine Bauchbeutel-Attrappe, in die man reingreifen kann. Das geht halt nur, wenn du schon weit genug in so einer Serie drin bist, dass den Zuschauenden das auch so klar ist, was da gerade passiert ist. Du hast dich gerade gemeldet, Christian.
Ja, komm mal, aber.
Ja.
Oder willst du?
Nein, mach ruhig. Hast die Audiokommentare gehört, du darfst jetzt auch mal darüber reden.
Ich darf auch mal darüber reden, yay. Die Frage hat Chris Judge auch gestellt, wieso benutzt man nicht den echten? Wir haben noch dieses Gummiteil, das liegt hier noch im Lager rum. Zusätzlich, wieso benutzen wir jetzt, wieso hat Tony so einen grünen Wurm in der Hand, den wir dann danach ersetzt haben? Und die haben dann aber auch gesagt, ja, einerseits sieht es besser aus, weil der Gurult ein bisschen plastischer ist. Wir sehen ja nachher noch den echten Gurult bei Janet im Büro stehen, der sieht ein bisschen langweilig im Verhältnis aus und passt auch überhaupt nicht zu dem Gurult, den wir da rausgeholt haben. Also vielleicht hat er sich auch irgendwie schlafen gelegt, man weiß es nicht. Aber er sieht auf jeden Fall sehr, sehr viel anders aus. Aber sie haben aber auch gesagt, diese Anspielung, die man dann im Pilotfilm dadurch gesehen hat, da sind sie auch darauf gekommen, dass der sehr pornografisch wirkt, sagten sie explizit.
Ja, diese ganze Szene ist mit
nur weil er auch im Bauchbeutel rausgekommen ist.
Genau, und dann noch dieses ganze Gel und Schleim überall drauf hat, damit man sieht, dass das ein billiger Gummiwurm ist. Das
wollen
wir halt auch nicht nochmal haben.
Dass man das gleiche Prop nicht nimmt, akzeptiere ich schon allein aus dem Grund, dass das ein ausgewachsener Symbiont war, während wir hier ja nur eine Larve haben wollen. Aber ist das CGI-Gehudel so viel billiger als nochmal, also da bewegt sich dann auch, ist ja alles toll und so weiter, aber für die Szene hätte doch ein Gummiwurm gereicht, oder? Also.
Ja, aber der hätte sich nicht so massiv beschweren können wie der animierte.
Ja, das also stimmt.
Der im Pilotfilm war ja sogar noch animatronisch in Gedouille.
Ja,
war ja sogar noch mit Elektrik drin. Den hatten sie, glaube ich, dann nicht mehr. Also haben sie jetzt nicht gesagt, aber kommt mal so in den Zellen raushören, dass der halt doch schon sehr aufwendig war. Das muss ja dann auch jemand machen, das muss man bewegen, dann muss die Szene insgesamt
das,
passen.
Ja, klar.
Bei dem CGI, da nimmst du halt die beste Szene, die aufgenommen wurde und fügst den Wurm halt ein, ne? Das ist vom Aufwand her, denke ich, tatsächlich weniger als, weil ich dann wirklich auf das Filmerische konzentrieren kannst, als wenn du dann dieses Pop hast und gleichzeitig eine gute Szene rausschneiden willst.
Ich dachte jetzt tatsächlich einfach eine Puppe, die möglichst realistisch aussieht und, keine Ahnung, dann muss Tony halt ein bisschen damit, Soundeffekte, und dann muss Tony das Ding halt ein bisschen mehr in der Luft bewegen, damit es dann halt auch wackelt, ohne dass es verdächtig wirkt oder so. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber das ist halt so ein Fall von, da ist halt so sudden CGI mitten in der Szene, dass du halt erkennen kannst, weil es halt jetzt 20 Jahre her ist. 30 noch nicht. 25 war schon ungefähr.
Ganz richtig. So alt sind wir dann doch noch. Nee. Doch auch noch nicht.
Wir arbeiten dran.
Ich wurde am Wochenende wieder zur Jugend dazu gezählt. Nur so.
Ja, siehst du mal.
Und danach wurde ich gesiezt, als ich gesagt habe, wie alt ich bin.
Fluchensegen.
Was haben wir denn noch?
Jede Menge.
Ich glaube, so viel gibt es eigentlich zu der Folge am Ende gar nicht zu sagen.
Ich habe noch ein paar Punkte. Und ich habe die Audiokommentare diesmal nicht gehört.
Okay.
Ja, die Kommentare waren sehr reichhaltig. Ich musste mich auch schon wieder bremsen, nicht alles mitzuschreiben. Ich bin noch jung, ich muss das noch lernen.
Ich habe mich über die die beinahe fast Kleiner Prinz Referenz gefreut, als Bratak sagt, ja, setzt euch zu ihm und redet mit ihm, während er da im Überlebenskampf ist. Und Janet dann sagt, er wird uns aber nicht hören. Und Bratak dann den schönen Satz sagt, vielleicht nicht mit dem Kopf, aber mit dem Herzen. Das fand ich schön. Keine Ahnung, oder wieso sie überhaupt auf die Idee kommt zu sagen, er würde nichts hören. Das ist ja Quatsch. Also das heißt, bei Koma-Patienten geht man, soweit ich weiß, auch wissenschaftlich heute davon aus, dass da durchaus was ankommen kann. Warum man jemanden, der da sitzt und leidet, nicht man zuspricht, halt nicht, dass er was mitbekommt von dem, was um ihn rumpasst. Der unterhält sich mit den Leuten zwischendurch. Natürlich kriegt er mit, dass da Leute sind.
Ist das Gehör auch einer der wenigen Dinge, die halt nicht ausfallen, wenn man halt im Schläft oder im Koma ist?
Ja.
Die quasi immer auf Radar sind, immer auf Empfang. Damit wir halt reagieren können, wenn Scheiß um uns passiert. Wie so, wenn so eine Katze nachts auf einen springt oder so.
Das passiert nie.
Nein.
Das ist mir tatsächlich. Also nee, stimmt, so abends, wenn ich schlafen möchte, dass die Katze halt noch irgendwie ein bisschen munter ist und durchs Schlafzimmer wetzt und dann einmal übers Bett springen will, aber sich verschätzt und statt drüber halt auf dich springt. Aber nachts, wenn wir pennen, dann pennen die meistens auch. Das ist keine Ahnung, was die zwei Katzen hier im Haushalt dann nachts tun. Die Weltherrschaft an sich reißen oder so. Ich krieg das halt nicht mit, weil ich schlafe, ja.
Zum Glück. Der Plan.
Aber jetzt haben wir sehr viel über Tiax Junior gesprochen. Wir haben auch was gelernt über Bratax Junior. Nämlich, dass der auch kurz vor der
das
Reife steht.
Ja, da gibt es ein Ablaufdatum.
Ja.
Das MHD von ihm ist kurz vorm Ablaufen, ja.
Und vor allem, am Anfang wurde es ja schon gesagt, wir erfahren viel Lore-Hintergrund zu den beiden, aber halt auch zu Jafar und Kultur und so weiter wieder. Und hier erfahren wir dann vor allem, Bratak Symbiont reift noch circa 2 Jahre, das weiß er wohl relativ genau. Und er wird keinen neuen bekommen, weil Symbionten Wirte ablehnen, wenn sie ihnen zu alt sind. Und in 2 Jahren ist er 139 und das ist selbst für einen Jafar dann langsam ein stattliches Alter und deswegen kann er keinen neuen Symbionten bekommen. Das hat mich überrascht. Weil ich würde jetzt mal behaupten, ja, die Ghouls sind sehr arrogant und so und die haben genetisches Gedächtnis, die kommen also arrogant auf die Welt, aber so ein Symbiont müsste doch im Zweifel sagen, lieber jetzt in so einem alten Sack als tot, weil kein Wirt.
Das vielleicht. Aber ich würde vermuten, dass da auch der Symbiont lebt ja auch durch den Jafar dann halt auch. Und vielleicht ja. Ist ab einem gewissen Alter halt einfach nicht mehr die Kosten-Nutzen-Rechnung einfach nicht mehr relevant genug
für also, es ist dann einfach
Der reift dann einfach irgendwie sehr viel langsamer oder sowas.
Der kann nicht ordentlich reifen, weil er permanent damit beschäftigt ist, den am Leben zu halten oder sowas.
Genau, er ist die ganze Zeit mit Reparaturarbeiten beschäftigt und kann sich um sich selbst halt nicht mehr kümmern oder so.
Das kann natürlich sein.
Oder eben geht dann irgendwann Scuffer aus. Ich weiß es nicht, aber
ja.
Also sowas könnte ich mir halt vorstellen, ohne jetzt die Arroganz der Urgult noch oben drauf zu setzen, dass das auch ein relevanter Punkt ist.
Aber das heißt, wir haben jetzt noch 2 Staffeln Zeit, eine Lösung dafür zu finden, dass Bratak nicht sterben muss.
Ja, die ziehen wir uns bestimmt auch nicht aus den Fingern.
Nein, überhaupt nicht.
Sowas würden wir nicht tun. Never.
Ich frage mich, ob das hier jetzt nur als Drama-Element mit eingebaut werden sollte, damit wir schon mal wissen, dass Bratak ist nicht mehr ewig dabei. Oder hatten sie hier, welcher Staffel kommt eigentlich das Thema Tritonin?
Ich glaube in der Jonas. Jonas. Ja.
Also das ist Staffel 7.
6.
6. 6. Das heißt, eigentlich haben sie jetzt schon mal vorbereitet, dass das Thema aufkommen muss und in Staffel 6 bauen sie uns dann die Lösung, die wir ja auch generell brauchen. Ich meine, wir brauchen ja irgendwann eine Möglichkeit, die Jafar unabhängig von den Ghouls zu machen. Und damit habe ich dieses Problem auch gelöst. Also ist das hier schon Worldbuilding darauf hin oder passt das nur nachher gut zusammen?
Ich kann mir vorstellen, dass sie den Gedanken schon hatten, dass sie was machen wollen. Sie wussten nur nicht was.
Ja, das reicht ja. So eine grobe Skizze. Wir wollen die Jafar innerhalb der nächsten 2 Staffeln müssen wir die Jafar mal unabhängig von Ghouls machen. Also bauen wir jetzt schon mal auf, dass das halt auch nötig wird, damit wir da ein bisschen Panik verbreiten können.
Ist wie so eine Endcredit-Scene bei Marvel. Einfach mal schon Ideen in den Raum werfen und die Umsetzung, genau. Schauen wir mal.
Ja, in dem Gespräch mit Carter sagt er dann auch, Leben um des Lebens willen bedeutet nichts.
Ja.
Ja. Der lässt ja dann irgendwann auch einen passenden Spruch in die andere Richtung, Bratak, ohne den Spruch jetzt schon zu bringen, von daher.
Aber er sagt halt, ne, so sterben halt alte Kriege. Mhm.
Ja.
Wenn du es nicht geschafft hast, in einem Kampf zu fallen, dann stirbst du halt irgendwann daran, dass keine Larve dich mehr will. Und das ist wahrscheinlich dann halt auch Common Sense, Common Knowledge irgendwie bei den Jaffa. So, wenn du, ich muss so ein bisschen an die Klingonen denken, wenn du so unehrenhaft bist, noch so alt zu werden, dann rechne damit, dass das halt auch nicht ewig weitergeht und du dann halt, ja, ne?
Hm. Ja, Profis denkst, oh, schon wieder ein neuer Primus.
Ja.
So nervig.
Hoffentlich ist der zuverlässig.
Ja. Ist auch schwierig, gutes Personal zu finden heutzutage.
Muss ich wieder von vorne anfangen.
Ja, und diese Scholwaren-Nummer, das ist so anstrengend.
Schön war auch, als Jack dann gemeint hat, ich bin mir 100% sicher und guck dann so zu Daniel und Carter, die so, okay, 99% sicher, dass er tot ist.
Ja. Das ist halt, das sind halt so wenig, so wenig absolute Dinge in dieser Welt, ne?
Der ist ja auf dem Stehaufmännchen.
Irgendwie schon.
Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Tiaks Frau recastet wurde?
Ich war zu faul, es nachzuschlagen, aber während der Folge guckte ich so, ist das eigentlich noch die gleiche Trajok? Haben sie die wieder irgendwie bekommen? Mhm. Ich war nicht sicher und dachte mir, ach, das lasse ich mir heute Abend von euch erzählen.
Ist sie nicht. Aber auch nur, weil die ursprünglich...
Die war nicht verfügbar.
Ja, genau, die war nicht da, leider Gottes. Und dann haben sie halt gesagt, ja komm. Für ihren letzten Auftritt, ist ihr letzter Auftritt, war es jetzt auch wahrscheinlich so.
Aber ja, wir haben noch relativ wenig jetzt auch über die Flashbacks überhaupt gesprochen. Wir haben uns jetzt sehr lange über die Rahmenhandlung ausgelassen, die wir eigentlich doof fanden.
Ja, nitpicken konnten wir schon immer.
die Flashbacks haben immer so einen blauen Filter, der drüber gelegt ist. Der ist eine Anspielung oder eine Inspiration von der ersten Schlachtszene aus Gladiator.
Aha.
Ein passendes YouTube-Video habe ich verlinkt in den Dings, wenn du gucken willst. Da ist ein Link in mir unten bei den unter deinem Malosi-Link.
Ja, kannst kommt dann auch dann in die Shownotes, kann sich jeder angucken.
Direkt übernehmen.
Ich weiß gar nicht, ob ich den habe ich schon mal irgendwann geguckt, so ewig her. Ja, ich muss bei so Erinnerungsszenen, Traumszenen, die dann anderen Farbton haben, unweigerlich natürlich an Matrix denken. Dort war es halt grün und nicht blau. Mhm. Ne?
Ja, aber damit du halt direkt erkennen konntest, das ist jetzt eine Flashback-Szene. Genau.
Kannst das optisch sofort unterscheiden.
Ja.
Da war es auch blau.
Und daran, dass Bratak eine andere Bartfarbe hat. Haben die Tony Amendolas Haare jetzt eigentlich dann dunkler gefärbt für die Flashbacks? Oder wird Bratak einfach immer grauhaarig gefärbt, weil er ja so alt sein soll? Und hier haben sie es mal nicht gemacht. Ja, ist Ersteres mit Sicherheit. Aber wie geschickt halt auch einfach so ein bisschen Farbe in den Bart und er sieht halt jünger aus, klar, weil jetzt hat er wieder Farbe in den Haaren. Da brauchst du halt nicht
gut.
Ja, brauchst nicht viel.
Nee, das würde bei uns auch irgendwann funktionieren. Also.
Ja, auf jeden Fall. Heutzutage macht man ja alles dann mit hier KI-Verjüngung und sonst was. Und hier wurde das noch richtig schick mit so subtilen Dingen. Das reicht ja, gelöst.
Ist auch 10-mal billiger.
Mit Sicherheit. Und weniger schwierig anzusehen. Mhm. Tony Amendola hat auch gesagt, dass das hier seine Lieblingsfolge ist.
Also, kann ich verstehen, das ist eine von denen, die den Bratak am meisten ein Hauptcharakter ist und am meisten coole Dinge tut.
Ja, erstens das natürlich, er hat da relativ viel bekommen, aber ich meine, er spielt ja dann auch so ein bisschen den Stereotyp Jaffa uns über lange Zeit hinweg. Und dann eine Folge zu haben, wo es so sehr um Jaffa geht und halt aber auch um Tiaks Backstory, das Gesamtkonzept, das war halt schon was ihm sehr gut gefallen hat. Was ihm nicht so gut gefallen hat, war der Vorschlag, dass er oberkörperfrei im Schnee kämpfen soll. Deswegen sehen wir da auch nur einen Chris Judge oberkörperfrei. Ja, Stefanie?
Das hatte wirklich, die hatten noch gehofft, dass es schneit während den Dreharbeiten, aber sie hatten dann gerade alles abgeschlossen, alles, was sie drehen mussten, und dann hat es angefangen zu schneien. Also das ist echter Schnee. Es war wirklich scheiße kalt. Man sieht auch, er hat Gänsehaut. Sie hatten dann noch versucht, Pratak ihn auf den Rücken auf den Boden schmeißt, ist erstens das Stunt-Double, das fällt. Aber wenn er dann auf dem Boden liegt, haben sie noch versucht, so Dinge unter ihn zu legen, da um das ein bisschen, um ihn ein bisschen vor dem Schnee zu schützen. Aber ja,
ich kann's.
Es hält auch nicht ewig, bevor es dir dann kalt wird.
Joseph Malozzi hat das im Blog schön beschrieben. A great tier episode, though less so for Chris Judge, who had to brave the elements on this one. On the day they headed out to shoot the exterior scenes, they discovered a thick blanket of snow on the grounds. Oops. It provided what I imagine must have been a somewhat uncomfortable bedding for the shirtless Chris to lie down. Das läuft mir beim Englisch aussprachelos. War auch schon mal besser. Also ja, sie wollten draußen drehen. Ah, da ist Schnee. Super. Ja. Irgendwo habe ich aber, glaube ich, gelesen. Ja, das ist die Idee von
Amendola hat sich dann rausgeredet. Genau. Er ist ja sein Trainer. Er muss ja gar nicht. Er ist ja schon der.
Er kann ja nur Rüstung tragen.
Er kann nur Rüstung tragen. Er muss gar nicht.
Genau. Und man muss auch sagen, Chris Judge ist halt auch ein Stück weit selbst schuld, weil er hatte die Idee mit dem Oberkörper frei. Also offensichtlich wollte er halt mal ein bisschen oberkörperfrei vor der Kamera posen. Und ja, Tony hat gesagt so, ich nicht.
Ich meine, das mit diesem Augen verbunden ist ja auch schon so ein bisschen Jedi-trainingsmäßig.
Schon.
Wir spüren die Macht. Ja. Aber wir lernen auch TX Freund kennen.
Der dann direkt wieder umgebracht wird.
Ja, genau, der. Was wir aber nicht mitkriegen. Aber der hat die Synchronstimme, die später Jonas gehört.
Ja. Ah. Ja.
Nein, aber Tiaik bringt ihn ja am Anfang gar nicht um, sondern er sendet ihn ja dann in dieses Dorf und nimmt dann die Larve als Beweis mit von den Kriegern von Ra.
Mhm. Irgendein Toter, der halt da rumliegt. Fast Toter.
Ra. Es war Ra, weil die haben gesagt, ja, sie haben extra dieses Augensymbol oben auf die Stirn gemacht, aber man erkennt es gar nicht so gut, leider so, wie der andere dort liegt. Das heißt, er hat ja auch noch mal einen Feind von Apophis getötet, yay. Und dann später wird er ja zu diesem Dorf geschickt, um die ganze Bevölkerung dort auszulöschen. Und danach kriegen wir ja dann auch nicht mit, was er tut, sondern nur, wie er dann nachts wach wird und dann quasi so emotional ist und dann quasi von seiner Frau getröstet werden muss, weil er zusammenbricht, mehr oder weniger. Gemeint, ja. Mhm. Aber du musstest so reagieren, wir kriegen doch ein Kind. Das ist schwierig.
Ja.
Ja, wobei seine Frau halt auch, also Dreierk wird hier schon als extrem, nicht extrem. Sie wird als sehr Goa'uld-gläubig und Apophis ist unser Gott dargestellt, die da gar keinen Zweifel hat und ihm dann halt auch Vorwürfe macht, dass er zweifelt, weil sie natürlich weiß, dass das sie in Gefahr bringt.
Ja, ich kann auch aber an einem gewissen Punkt früher, als sie noch kein Kind erwartet haben und er ja auch schon so Zweifel an Apophis hat verlauten lassen und sie so extrem für Apophis war, habe ich mich gefragt, ob sie vielleicht an irgendeinem Punkt dazu fähig gewesen wäre, Tiaik zu verraten.
Ja, sie verlangt von Tiaik ja schließlich auch, dass er Bratak verrät.
Ja.
Alleine für noch nicht mal allzu schlimm ist. Bratak hat ja effektiv, was wir da jetzt gesehen haben, ja nur gesagt, Im Schlachtfeld hilft er dir nicht, du musst selbst denken. Und das war schon genug, dass sie gesagt hat, den musst du hier verpfeifen. Das heißt, hätten sie Riak nicht bekommen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie ihn ans Messer geliefert hätte. Mhm. Oder sie hat kein Gefühl dafür, das Verhältnis des Bratag und Tiak haben. Also das kann natürlich auch sein, dass sie da einfach denkt, das ist irgendein random Lehrer, dass sie bei ihrem Mann da anders reagiert hätte. Aber wenn sie auch nur ansatzweise ein Gefühl dafür hat, wie die Bindung zwischen Bratag und Tiak ist, wow, schwierig.
Ich hätte mir gerne jetzt so als kleine, sowas wie die Origins gemacht haben, Bratag Origins, also quasi wie Bratag eigentlich dazu gekommen ist, für sich selbst zu sagen, die Goa'uld sind falsche Götter. Weißt du,
ja.
Er sagt es ja nur Tiak, aber er muss ja selbst irgendwann an den Punkt gekommen sein, wo er gesagt hat, die sind keine Götter. Und
wie
dazu
Bratag,
wünsche ich mir auch eine Hintergrundgeschichte. Ja, wie Bratag dazu gekommen ist, ja, zu sagen, so, die Goa'uld sind keine
Götter. Wie Bratag dazu kommt, den Göttern zu misstrauen und dann über Jahrzehnte schon innerhalb der Goa'uld und Jaffa-Welt gegen die Götter arbeitet, darüber würde ich auch eine 10-Staffeln-Serie gucken. Aber ja, nur wenn Tony Amendola spielt. Wobei, er muss jung sein. Nur wenn Tony Amendola am Lagerfeuer sitzt.
Und die Geschichte erzählt.
Und die Geschichte erzählt. Und der Rest, die ganze Serie sind eigentlich dann Rückblenden, wo sie dann für den jungen Bratag es recastet haben. Aber ich akzeptiere das nur, wenn Tony Amendola mitspielt. Also muss er dann irgendwie das Ganze erzählen am Lagerfeuer.
Erzählstimme im Back und dann halt am Lagerfeuer. Mhm.
Genau. Ja, oh, ja, das wäre super.
Mhm. Ja.
Also.
Das habe ich mir gedacht, der Gedanke ist mir gekommen, als ich die Folge noch mal jetzt heute
geschaut habe. Wir sind noch mal 10 Jahre nach Ende der bisherigen Seriengeschichte und Bratag sitzt mit den Jünglingen am Feuer. Die Jünglinge wissen nur, da war früher mal was mit, wir wurden als Volk versklavt und er erzählt ihnen die Geschichte aus seiner Perspektive.
Ja, in der neuen Jafar-Schule auf Jakara, als wir die Regierung gewechselt haben und so alles.
Genau. Das wäre doch super.
Der ist einfach der
Er ist der Geschichtslehrer dort.
Genau, der
ja.
ist der Geschichtslehrer in der Jafar-Schule.
Oh.
Ah, nehme ich.
Gut, wer von uns ruft an?
Ach, ich glaube, Brad White haben wir sofort auf unserer Seite, aber
ja, es gibt so eine ganze Reihe von Leuten, die sofort auf unserer Seite wären, aber dann kommt nochmal irgendwer um die Ecke und jammert was über, ach, mit den Lizenzen ist so kompliziert.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe ja vorhin die Szene erwähnt, wenn er nachts wach wird und sich dann das Wasser so ins Gesicht legt und dann sagt, nein, ich habe meinen Freund, ich habe alle getötet. Und die Szene war inspiriert von Apocalypse Now. Mhm. Irgendeine Szene da. Ich habe den nicht gesehen.
Nö, ich habe es auch nicht verstanden, aber ja.
Ach so, hier für Chris Judges Vorschlag, lasst das doch alles nackt im Schnee drehen, hat Tony Amendola dann auch eine direkte Idee gehabt, wie ihm das so ein bisschen heimzahlen kann. Und er hatte dann die Idee für diese Szene, wo er sich vor Tiak verbeugt. Tiak verbeugt sich auch und er aktiviert seine Stabwaffe und haut ihm an den Kopf. Hat er da eigentlich ihm auf den Kopf geschlagen oder war das eine Entladung, die er abgekriegt hat? Für mich sah es aus wie ein Tippen und dann ist halt eine Entladung passiert. Weil diese Blitze, die da immer über die Stabwaffe vorne drüber ziehen, wenn man die aufklappt.
Das wäre ja fies.
Ja, ich dachte, es war, also ich hatte das Gefühl, er hat ihn gerade so ein bisschen getasert.
Also zuzutrauen wäre es ihm.
Ja. Aber ich wusste nicht, ich war nicht bereit. Ja, im Schlachtfeld wirst du auch nicht bereit sein, hör auf zu jammern.
Ja. Du hast mich voll unvorbereitet getroffen. Nü.
Ungefähr. Genau so war dieser Dialog, ja.
Beschwer dich doch.
Und auf dem Schlachtfeld nimmt auch jemand auf dich Rücksicht. Nee, aber in dem Schnee, da trägt ja, da hat ja dann Bratag so Fell an seiner Rüstung und die
ja,
ist auch inspiriert von Gladiator.
Ja. Fand ich aber schick, weil sie haben immer diese gleichen Rüstungen an. Also visuell ist das schick, dass er da irgendwie Felle noch dazu hat, was auch noch so ein bisschen aschalig ja wirkt. Das passt ja zu den Jaffa. Andererseits, ganz ehrlich, wir haben schon drüber gesprochen, dass diese Helme irgendwie super, also diese Rüstung super Hightech mit KI-Exoskelett sein müssen, sonst ergibt das alles gar keinen Sinn. Aber eine Heizung ist nicht drin verbaut. Sie haben holographische Displays, die ihnen das Bild von außen nach ihnen projizieren, weil die Augen der Helme ja gar nicht dort ist, wo die gucken. Aber eine Heizung war zu viel verlangt.
Die sollen sich ja bewegen.
Ja, oder durch den Schnee stapfst, muss halt schon irgendwie, ne, da reicht Blech nicht. Da müssen sie dann aber wieder irgendwie Felle anziehen. Also wie gesagt, als visuelles Element fand ich das sehr, sehr schick. In-Universe frage ich mich halt immer, wo haben die eigentlich Hightech und wo sind sie irgendwie noch feudal, diese Goa'uld?
Je nach Plotbedarf.
Ja, natürlich. Das.
Dieses Schlafquartier von den Jaffar, wo Teal'c dann auch mit seinem Freund spricht, das ist in den anderen Schiffen, oder das ist das Set von den Maschinenräumen, normalerweise in den Schiffen.
So, mit den Riesenbacke
und sowas, die haben einfach das Zeug, ja, die haben einfach das Zeug rausgenommen und die Schlafquartiere, also diese Betten reingestellt.
Übrigens, dass sie diese Schlafquartiere haben, ist eine gute Kerbe in meiner Argumentation, die ich schon immer vor mir hertrage. Jaffa müssen nicht schlafen, aber sie können, wenn sie wollen. Weil wenn sie nicht schlafen könnten, ergibt diese ganze Schlafbaracken-Situation keinen Sinn. Oder können die da einfach im Liegen Kelnore machen? Oder warum machen sie das? Das ist doch irgendwie...
Gibt es verschiedene Stufen? Kelnore im Light, Kelnore im Mittel. Mhm. Kelnore mit vielen
ohne
Kerzen.
Kelnore im ohne Kerzen in Stapelbetten. Ist bestimmt total toll.
Bestimmt Kerzen in ihrer Lieblingsform von Kelnore.
Also ich würde ja dann die Variante mit Kerzen und sanfter Musik so Slow Jazz nehmen. Das finde ich eindeutig angenehmer
die
als auf so einer Pritsche liegen.
Die haben Musik mitbekommen, wenn die Kelnore machen.
Nein, aber ich würde das so nehmen.
Vielleicht, vielleicht singt die Larve ja was für sich hin, wer weiß.
Oh Gott.
Oh
nein.
Ja.
So, jetzt eher eine Frage an die Audiokommentare vielleicht nicht gehört haben.
Habt ihr
Peter DeLuise in der Folge gesehen?
Warte. Ich stelle mir gerade so eine Szene vor, wo Jack dann auf einmal sagt, wer pfeift denn hier? Und hier haut einmal so aus seinen Bauch und pfeifen ist weg. Wenn es da geht, doch eine Sitcom wäre. Ja. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe aber auch während dem Gucken vergessen, dass ich darauf achten sollte.
Also ich habe mit Peter DeLuise gesehen, aber mir ist aufgefallen, dass die Kerzen irgendwie passende Initialen generieren in irgendeiner Spiegelung, ne?
Ja,
ja.
P und PD. Das ist,
jetzt, wo du's
sagst. Weil er sich sonst nicht unterbringen konnte.
Oh mein Gott, und ich habe noch überlegt, ey, da steht ja PD und dachte noch, ah nee, nur in der Spiegelung, dann ist es bestimmt Zufall. Oh Mann, bin ich blöd. Ah, oh Gott.
Nein, es war sehr, sehr...
Er hat sich quasi ins Gesicht gehalten und du hast gesagt, oh, nö.
Ich dachte, oh, guck mal, die Kerzen stehen als Buchstaben, das hat bestimmt eine Bedeutung. Und das, ah, nee, es ist ja die Spiegelung. Nee, gespiegelt, da gibt es keinen Sinn. Ja gut, dann ist es wohl sinnlos. Ich hab halt eine In-Universe-Erklärung gesucht und nicht an Peter DeLuise gedacht. Mhm. Ah, aber ich liebe es, sehr schön.
Ja, er konnte sich nicht anders einbringen. Und der so, aber... Ja, es wird bestimmt niemandem auffallen, weil alle dann auf Teal'c achten, wie er bewusstlos im Bett hinten liegt und so.
Nein, mir sind die Kerzen aufgefallen. Ich hab's nur falsch interpretiert.
Er konnte sich nicht anders da in diese Folge reinschneiden. Deswegen sind es die Kerzen geworden, die dann genau so angeordnet werden mussten, dass die Spiegelung PD ergibt.
Schön.
Weil
ich habe die Tage noch
mal. Ja, ich habe es gesehen. Natürlich habe ich es gesehen. Was sollte PD sonst sein? PDD?
Ich habe die Tage noch mal so ein Facebook-Thread gelesen. Ich finde es immer wieder schön, wenn so Stargate-Neulinge die Serie gucken und dann so ein Fanforum reinschreiben. Hey, hier in dieser einen Szene, da steht eine Ananas mit einem Bild. Was ist das denn für ein Quatsch? Warum sollte denn da eine Ananas stehen? Haben die irgendwie die Setbilder da, keine Ahnung, noch eine Ananas rumliegen gehabt und wussten nicht, was sie mitmachen sollen? Und die ganzen Kommentare dann alle immer nicht gehässig, sondern sehr nett so, viel Spaß beim weiteren Gucken. Zähl mal die Ananas mit und guck mal, ob dir was auffällt. So, nein, die steht nicht versehentlich da.
Nope.
Signature.
Ja, Stefanie, wie schaut's bei dir aus? Jetzt komme ich ans Ende meiner Notizen. Das heißt, du hast meistens
so
noch 5, 6
drei
Punkte.
Drei oder sowas? Ja, mindestens schön. Drei. Ja. Sonst noch jemand was? Oder muss ich schon alleine weitermachen?
Nee, ich bin ziemlich schon durch. Aber ich war's vorhin schon.
Ja, wir wollten wissen, ob du noch Notizen hast. Entschuldigung, das musste jetzt.
Ah ja, und so eine Jaffar-Larve braucht 8 bis 9 Jahre. Habe ich vorhin nicht erwähnt. Aber die braucht, habe ich gerade noch mal in meinen Notizen gesehen, die braucht 8 bis 9 Jahre, bis sie in so einem Jaffar-Beutel gereift ist. Oh, wir haben auch gar nicht gesagt, wie dieses Ritual heißt, was sie machen, oder? Ich glaube, wir haben es nicht einmal erwähnt. Nee, wir haben die ganze Zeit über dieses Ritual. Das ist das Ritual von Mal Shaarar.
Und Chris
Judge hat nur, dass wir es jetzt auch mal erwähnt haben.
Das, was? Das haben wir nicht erwähnt. Chris Judge hat das sehr gefallen. Gefesselt zu sein.
Ja, das auch.
Ist Mal Shaarar ein Name oder ein Ort? Also eine Person oder ein Ort? Wurde
ich
das
gesagt Ort instinktiv, aber ich weiß es nicht.
Es klingt halt wie ein
Nein,
Ort, aber ich dachte mir
Todesritual, das ist wahrscheinlich die Übersetzung.
Ah, stimmt. Denn ihr wusstet direkt, was übersetzt. Ist, also muss es eine Übersetzung sein.
Mhm. Oh, schön okay. War auch, als Tia diese eine Beleidigung dann rausgehauen hat und Jack dann sagt, ja, das habe ich verstanden und denke so.
Okay. In Gua'uld-Sprache heißt Tod einfach Mal Shaarar? Oder heißt Mal Shaarar Ritual des Todes? Und Ritual von Mal Shaarar ist einfach doppelt, weil schlecht übersetzt ins Englische. Von
oder Prater. Das heißt, der letzte Ritus oder sowas übersetzt.
Das könnte natürlich sein, ja.
Ja, am Anfang haben wir ja auch im sind die im Besprechungsraum? Ja, doch, ich glaube, sie sind im Besprechungsraum. Ja, sind auf diese Fokus auf die Gesichter, so als Charakterstudie für ihre Menschlichkeit, das zu zeigen. Das ist ja so ein bisschen Peter DeLuise seine Sache, diese Charakterstudien. Deswegen kriegt er immer diese Charakterfolgen und Martin Wood kriegt die Actionfolgen.
Ja, deswegen ist ja auch Major Wood. Der Kameramann war aber wohl sehr genervt davon, oder der Kameramensch, von diesen ganzen Face-Close-Ups, weil das sehr schwierig
ist,
wohl
so
den Fokus zu halten, glaube ich, hat er gemeint.
Ja, von der Art, wie sie die Kameraeinstellung gemacht haben, hatten die so diese Weitwinkelkameras und dann diese Close-Ups dann drauf. Das ist wohl schwierig. Zum Schluss, wenn Bratak Tiek anschreit, für was er sich denn jetzt entscheidet, als er gerade am Sterben ist, möchtet ihr darauf anstoßen? Ich weiß es nicht,
bei
Daniel, aber...
macht das keinen Spaß, das passiert nicht oft genug, das lohnt sich nicht.
Oh.
Prost, trotzdem.
Der auf
Tiek.
Die Szene ist inspiriert durch der Exorzismus, der Exorzist, so
der
heißt
Exorzist,
der Film, oder?
Ja. Ja. Das ist halt auch deutsch.
Glücklicherweise haben sie weder rotierende Köpfe noch irgendjemand, der größere Mengen Erbsensuppe vor sich
Aber irgendwer ist halt an ein Bett gefesselt, weil er, ich meine, Tiek ist quasi sowas wie besessen und er windet sich da und versucht freizukommen und wechselt zwischen total lieb sein und alle beschimpfen. Also kann man ja nicht verleugnen. Das ist egal, ob es eine absichtliche Anspielung ist oder ob es einfach nur popkulturell sich jetzt so etabliert hat, ist natürlich der Exorzist nicht wegzudenken.
Korrekt.
Das ist natürlich richtig, ja.
Und auch ganz wichtig, laut Peter Luise ist es der einzige Weg, Chris Judge am Set zu halten.
Ja. Stimmt. Ist auch ein schönes Zitat.
Mhm. Und daraufhin kam halt von Chris Judge, der konnte also, ich fand das eigentlich ganz gut. Mir hat's gefallen.
Ja. Und er musste sich konzentrieren, nicht zu lachen.
Ja,
wenn die anderen sich unterhalten haben.
Das war mal wieder ein Problem, genau.
Und ganz zum Schluss sehen wir ja noch mal in diesen Rückblenden die Szenen aus dem Pilotfilm, wo sie dann die Unterhaltung von Bratak und Tiek nochmal nachgedreht haben und was?
Ja, alles gut.
Wo sie dann die Szenen von Bratak und Tiek nachgedreht haben, um sie dann in die Szenen von der Pilotfolge einzubauen. Und, Moment, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, Tiek hat ja dann behauptet, er wäre von Anfang an als Spion bei denen eingestiegen. Und da habe ich mir gedacht, was? Wie redet er sich das ein? Sagt der Profis, ja, also wenn dich da einer von den Erdlingen fragt, ob du dich denen anschließen willst, mach mit, wir brauchen Infos. Hä?
Und töte alle deine Jafar-Freunde vorher.
Ja.
Wie redet er sich das schön? Oder hat er sich das einfach für sich beschlossen, dass er jetzt Spion ist für Apophis bei den Erdlingen und hätte das dem dann
tatsächlich
erklärt,
dass sie da sind und dass sie irgendein Problem sind?
Ne? Hey, Apophis, ja. Also ich habe mich ja jetzt den Tauri angeschlossen, aber eigentlich wollte ich dir nur Infos von denen organisieren. Also ich bin eigentlich auf deiner Seite, bitte schieß nicht.
Na, Apophis so, klassischer Snape-Doppelagent.
Triple-Agent.
Triple-Agent. Ja, ist, also, ich muss auch sagen,
der hat ihn ja nicht losgeschickt und gesagt, spionier bei den Erdlingen, also falls er dich zufällig anspricht, schließ dich denen an.
Nee, natürlich nicht. Das ist halt so ein bisschen irre Verblendung in seinem Wahnzustand, den er dann ja ein Stück weit hatte.
Ja, das ist vielleicht dann die neue Erinnerung, die er von Apophis durch die Gehirnwäsche bekommen hat, dass er ihn direkt mit dem Auftrag losgeschickt hat, bei denen
zu spionieren. Ja, das kann natürlich sein, stimmt.
Und das, was wir dann gesehen haben, die Unterhaltung mit Ratak, war das, was eigentlich passiert ist, an die er sich dann zum Schluss erinnert, bevor er bei dem Ritual zum Ende kommt.
Pascal hat am Anfang ja schon gesagt, es ist so eine Clipshow, die keine Clipshow ist oder nicht nur. Die meisten Szenen, die wir als Erinnerung sehen oder als Traum, sind ja komplett neu. Und an der Stelle haben wir so eine sehr coole Mischung von, es ist eine neue Situation, die wir noch nie gesehen haben, die fließend übergeht in, oh, das kennen wir aus dem Pilotfilm. Das ist der Moment, was sehr cool das Ganze miteinander nochmal verknüpft und so ein bisschen auch die Frage beantwortet, also im Pilotfilm, als man Tiak auch noch nicht gekannt hat, ist es ja schon so ein bisschen überraschend, dass er auf O'Neills hier, komm, wir stellen uns gegen deinen Gott, sei auf unserer Seite, dass Tiak so bereitwillig da sofort mitmacht. Und da haben wir natürlich nicht nur den Background inzwischen, dass Tiak sowieso nicht wirklich an den Gott geglaubt hat, sondern dass er schon da reingegangen ist mit dem Gedanken, vielleicht kann man mit denen zusammen was reißen. Und dann fragt er mich auch noch, ob wir was reißen können. Und cool. Finde ich gut, ergänzt die erste Folge der Serie halt echt, ja, sowas kann man halt auch schlecht machen. Du kannst ja halt auch so ein extra Element dranpacken, was dann Dinge, die man vorher gesehen hat, irgendwie umdreht oder plötzlich eine Bedeutung ändert in eine Richtung, dass du sagst, oh, dann haben wir das Gefühl, wir wurden da 5 Jahre lang belogen oder so. Und das hast du halt hier nicht, sondern es wird ergänzt und es wird sogar noch so ein bisschen ein Plothole geschlossen. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr gut gemacht.
Willst du etwa sagen, andere Franchisen Retcon?
Ja, technically war das ja auch so ein Stück weit ein Retcon, aber ein guter, ne?
Das haben sie schon richtig eingebaut, also.
Ja, ja.
Es war, also zumindest ich hatte zum keinen Zeitpunkt das Gefühl, dass sie uns irgendwie was komplett anders erzählen, sondern man konnte sich das so schon denken, wie es jetzt erzählt wurde.
Genau. Wir kriegen das gezeigt. Wir kriegen etwas gezeigt, wo du dir sofort denkst, ja, hätte man mich gefragt, wie das dazu gekommen ist, ergibt total Sinn, kann ich mir so vorstellen.
Genau.
Wir schimpfen ja oft und viel über unsere Serie, aber sowas, das können sie halt richtig gut, so kanongetreu bleiben und dann halt Dinge nochmal auch nachträglich verknüpfen oder in die Zukunft hinein aufbauen, dass man dann nachher eine Verknüpfung schließen kann. Das haben wir ja schon oft hervorgehoben, dass das ja ein gutes Element an der Serie ist, was uns auch so fasziniert.
Es hat sich noch niemand über die Besetzung von dem Titel beschwert.
Oh, die finde ich diesmal nicht so schlimm. Ja, das Threshold ist noch ein bisschen doppeldeutig. Mit Antodestür, aber Tierex-Prüfung finde ich an der Stelle auch legitim. Es ist kein großer Spoiler, es fängt in den ersten 5 Minuten an. Also ausnahmsweise nichts zu meckern.
Und nachdem wir aus der letzten Folge ja schon raus sind mit, er ist jetzt irgendwie Gehirn gewaschen und wir können ihm nicht vertrauen, ist Tierex-Prüfung ja keinerlei Spoiler in irgendeiner Form schon von Anfang an. Wir wissen, okay, er hat hier irgendeine Challenge halt dann durchzustehen, aber ja, Threshold irgendwie, es gibt einen Grenzfall irgendeiner Art. Wir wissen ja, wie wir hier reingehen. Wir wissen ja, dass dieses Problem noch gelöst werden muss. Hätte man nicht übersetzen müssen, aber sie haben es zumindest nicht verschlimmern lassen.
Ja, ich fand es auch nicht dramatisch. Also da haben sie schon sehr viel mehr ins Klo gegriffen.
Ja.
Ich bin durch.
Juhu. Ich habe auch nichts mehr.
Wir haben noch 2 Star Trek-Dinge. Oh ja. Das meintest du wahrscheinlich eben mit Synchronstimmen.
Ja, Synchronstimmen haben wir ein bisschen. Ich habe es ein bisschen recherchiert, weil ich gerade noch ein bisschen Zeit hatte und das Rennen sehr langweilig war.
Ja, und nur weil ich dich darauf gebracht habe, dass Jonas die Stimme von T-Rex Freund hat.
Ja.
Ohne mich wärst du das hast du das gar nicht mehr nachgeguckt.
Das ist korrekt. aber du hast es ja danach auch direkt bereut. Weil die Stimme von Dreier kennen wir aus Star Trek Voyager. Das ist nämlich Kes. Die Stimme von James McKenzie ist Odo. Oder auch Allah bei uns in Stargate-Universum. Das ist wieder nämlich der Bodo Wolf. Und nicht zuletzt die Krankenschwester, die man da bei Janet rumlaufen sehen. Das ist einerseits die Stimme von Blind Al. Das ist diese blinde Mitbewohnerin von Deadpool.
Ah.
Und die spielt ja auch bei Fallout mit, da ist auch die gleiche Synchronstimme. Und die ist aber auch gleichzeitig die Stimme von Shannon Gibbs, der Ehefrau von Gibbs, also die er wirklich geliebt hat und nicht die vier, die danach kamen.
Also Shannon Gibbs war mir klar, als ich deine Notiz gelesen habe. Blind Al konnte ich nicht einsortieren, aber jetzt, wo du sagst, ja klar.
Mm. Ja. Mehr Synchronstimmen gab es noch nicht, die anderen kennen wir schon. Von daher kennen wir jetzt alle.
Gut.
Sehr schön.
Ja.
Wir hatten es gerade eben am Rande mit, man könnte da draußen ein komplettes Prequel machen. Aber so eine Metafrage zu der Folge wäre noch, kann es sein, dass Bratak innerhalb der Gua'uld und Jaffa-Welt über Jahrzehnte mehr Schaden verursacht hat als die Tok'ra in den Jahrhunderten, in denen sie da irgendwie infiltriert haben?
Das ist gut möglich.
Ja. Allein schon, weil er Tier rekrutiert hat.
Ja, ich meine, okay, selbst wenn man das jetzt wegnimmt, so einen Lehrer zu haben, der die neuen Soldaten ausbildet, die Elite-Soldaten der Gua'uld, und der erzählt den allen übrigens, ich würde mir das nochmal überlegen, ob das wirklich Götter sind.
Den viel größeren Schaden finde ich eigentlich seine subtile Einflussnahme von dem Willen der Götter.
Profis. Mhm.
Ja, das natürlich auch.
Das ist viel, viel stärker, weil damit lenkt er ja unbewusst ab Profis.
Ja, das stimmt.
Und das macht noch viel, viel mehr Schaden.
Also wie heißt es, hinter jedem starken Systemlord steht ein toller guter Primus. Erster Primus.
Ja. Und wenn der dann natürlich ein Scholwar ist, dann hast du ein Problem. Und Apophis vertraut ihm ja bis zuletzt. Da war ja.
Der hat erst gesehen, dass er Rebell ist, als sie die Erde angegriffen haben. Vorher dachte er, er wäre treu und ergeben.
Wie scheiße sich das für Apophis angefühlt haben muss. So, ja, es gibt eine Jaffa-Rebellion, es gibt da super viele Scholwas, auch in meinen Reihen bestimmt, aber mein guter Primus, der wird die mir schon vom Leib halten. Scheiße was.
Insbesondere nachdem Matthias verloren hat und dachte so, ach, zum Glück hat Bratak zurückgetreten.
Zum Glück habe ich sein Backup noch.
Den reaktiviere ich jetzt mal.
Genau. Tiak hat mich verraten. Wir gehen auf eine sichere Nummer und nehmen Bratak. Dass er an der Stelle nicht gesagt hat, sag mal Bratak, warum hast du eigentlich nie gemerkt, dass Tiak nicht vertrauenswürdig ist?
Du hast es doch auch nicht gemerkt.
Ja. Ich war genauso erstaunt wie du. So.
Ja, das Schlimme ist natürlich, als allwissender Gott darfst du ja niemals einem deiner Leute vorwerfen, dass er dir was nicht gesagt hat. Also nee, dass er etwas nicht bemerkt hat. Ne? So, du hättest mir das ja sagen müssen. Die Frage ist ja eher umgekehrt, warum weißt du das nicht, wenn du allwissend bist? Ja.
Ja. So ist es. Aber ja, die Tok'ra-Methoden darf man nach wie vor kritisieren.
Offensichtlich. Wir hatten das ja gerade vor kurzem noch in Staffel 4 und das ist mir halt einfach hier nochmal eingefallen. Also ja, wir haben diesen total langen Plan und in Wirklichkeit haben die Gua'uld eher das Problem mit dem Kampf aus dem Inneren.
Vielleicht hätten die alle erste Primus von den Systemlords durch gehirngewaschene Jafar ersetzen sollen, aber in die andere Richtung.
Oh.
Wäre sehr effizient gewesen.
Offensichtlich. Stimmt, die Technologie müsste ihnen ja im Zweifel auch zur Verfügung stehen. Warum haben die das nicht genutzt?
Tja.
Das sind solche. Also für eine Rebellion sind die echt ganz schöne Dilettanten. Aber das ist ein Staffel 4 Gespräch, das müssen wir nicht nochmal aufmachen.
Das kommt nochmal, keine Sorge. Da kommen wir nochmal hin.
Gut, dann sind wir durch für heute.
Yay.
Ja. Yay, ich glaube, man hat schon rausgehört, im Großen und Ganzen fanden wir die Folge schon Also ich finde es auf jeden Fall eher bei den besseren. Hm. Gibt ein paar Sachen, die mich stören, haben wir ja auch alle ein bisschen drüber gejammert, aber ich liebe es, dass wir so viel über Bratak und Tirk lernen und diese ganze Backstory bekommen. Ich mag solche Folgen. Ist natürlich ist witzigerweise in der Main Story ja eher so ein Kammerspiel, aber dann haben sie den ganzen Flashbacks das Budget dann doch nochmal verbraucht. Aber ja, also finde ich wirklich bisher ist das meine Top-Folge in der Staffel.
Ja, gut, super.
ja.
Dann
würde ich sagen,
geht's nächstes Mal weiter.
Tune in next time, wenn wir die nächste Lieblingsfolge von Uwe in dieser Staffel bisher.
Oh, schauen wir mal.
Die Staffel ist auch wieder sehr stark.
Also. Wie du weißt, wenn Bratak nicht mitspielt, wird es halt schwierig.
Ja, aber wir kriegen Asgard.
Genau, das nächste Mal haben wir das Opfer. Wir lernen Orlin kennen. Und ja, genau. Originaltitel Ascension, im Deutschen das Opfer.
Immer.
Sehr schön, ja. Ansonsten können wir es jetzt nur
verabschieden. Kriege ich mich nächstes Mal drüber auf dann.
Genau.
Wir müssen uns ja was aufheben.
Alles klar.
Ja, das sind 14 Tagen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrondhen.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrondhen@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrondhen und bei Instagram chefrondhen.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.